In dir ist Freude in allem Leide. Und dazu noch diese beschwingte Melodie von Giacomo Giovanni Gastoldi. Allein der Name macht es schon. Was ist das für ein Geheimnis mit uns Christen? Woher kommt die Kraft, dass man im Leid singen kann, dass man so getröstet sein kann? Ich möchte an diesem Abend einen kurzen Gedanken mitbringen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Und ich habe das überschrieben, Ende gut, alles gut. So sagt ja der Volksmund, Ende gut, alles gut. Und so hört das Kapitel Apostelgeschichte 16 auf. Dort lesen wir, und als sie die Brüder und Schwestern gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie fort. Ende gut, alles gut. Aber dieser Vers, der hängt natürlich ein bisschen in der Luft. Wo kommen die Apostel her? Warum hatten sie die Brüder und Schwestern zu trösten? Und so ist das manchmal auch in unserem Leben. Da gibt es Situationen, da möchte man jubilieren. Zum Beispiel Richard Wurmbrand, nach 14 Jahren Haft, kam er aus dem Gefängnis frei und hat überall in der Welt erzählen können, was Gott für ihn getan hat, wie die Gemeinde im Untergrund stark ist und an Jesus festhält. Ende gut, alles gut, aber davor lagen eben 14 schwere Jahre. 14 Jahre in diesem Gefängnis in Bukarest, Rumänien, im Jilava-Gefängnis. 14 Jahre Druck, 14 Jahre Not, 14 Jahre Schwierigkeiten. Und doch war Jesus da. Unser Text, Apostelgeschichte 16, Vers 40, heißt, wenn man den ganzen Vers liest, da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia. Und als sie die Brüder und Schwestern gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie fort. Ende gut, alles gut, ja, aber es geht durch die Schwierigkeiten hindurch. Und das war auch bei Wurmbrand so. Er war in Rumänien im Gefängnis. Die rumänische Regierung hatte die Christen weggesperrt. Ceausescu und die Kommunisten dachten, damit die Stimme Jesu zum Schweigen gebracht zu haben. 14 Jahre im Gefängnis, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber dann hat Gott die ganze Geschichte auf den Kopf gestellt und diese paar weggesperrten Christen wurden in dem Verlauf der Ereignisse wieder freigelassen, wurden zur Stimme der Märtyrer weltweit. Rumänien, die Flagge, man hat das kommunistische Emblem herausgeschnitten, das Land ist frei. Ceausescu und seine Frau wurden standrechtlich erschossen nach einem lächerlichen Gerichtsprozess. Niemand fragt mehr nach den Diktatoren von einst. Aber die Stimme der Märtyrer, die treuen Zeugen Jesu, die haben etwas bewirkt und das kann man nicht mehr nehmen. Wenn wir dieses Kapitel Apostelgeschichte 16 lesen würden, dann würden wir merken, dass es dadurch lauter Schwierigkeiten hindurchging. Ende gut, alles gut und das trotz Streit. Da war ja der Paulus mit dem Barnabas aneinander geraten, die zwei Apostel hatten sich gestritten, hatten sich so sehr gestritten, dass sich ihre Wege getrennt haben. Und dann hat Gott den Barnabas gebraucht und hat den Dienst mit ihm weitergeführt und Gott hat den Paulus gebraucht und hat den Dienst mit ihm weitergeführt. Ende gut, alles gut. Es geht ja auch bei uns oft durch Verwerfungen hindurch. Wir wollen das nicht, das passiert in unserer menschlichen Schwachheit und Gott kann trotzdem segnen. Da war die Phase der Orientierungslosigkeit des Paulus. Da kann ich mich wiederfinden. Paulus hat gefragt, Gott, wo kann ich dir dienen? Er wollte nach Asien. Der Weg war durch den Geist Gottes vermauert. Paulus wollte wieder nach Asien. Der Geist Jesu ließ es ihm nicht zu. Und dann kam Paulus nach Troas und hat gefragt, Herr, wo soll ich hin? In der Nacht hatte er eine Vision. Er kam dann nach Europa. Aber es ging durch den Streit hindurch. Es ging durch die Orientierungslosigkeit hindurch. Es ging durch einen ganz unscheinbaren Anfang hindurch, das haben wir alle schon erlebt. Wir haben gedacht, da passiert jetzt großartig was und dann ist es so schlicht, so bescheiden, so einfach. Bei Paulus, jetzt kam er als Missionar, den Gott durch eine Vision berufen hatte nach Europa und er findet einige Frauen. Erbärmlicher Anfang, gar nichts Spektakuläres, aber am Ende wird eine Gemeinde draus in Philippi. Ende gut, alles gut, aber es ging durch eine Phase der Belästigung hindurch. Da war eine Frau besessen mit einem Wahrsagegeist, die schrie Paulus und Silas hinterher und Paulus wollte das nicht. Und dann dreht er sich um und im Namen Jesu kann er diese Frau freisetzen. durch den Streit hindurch, durch die Orientierungslosigkeit hindurch, durch den unscheinbaren Anfang hindurch, durch die Belästigung hindurch und dann durch die Verfolgung hindurch. Das ist das Krasseste in dem Kapitel Apostelgeschichte 16. Die beiden Apostel, die eine ganz starke Vision hatten, kommt herüber nach Mazedonien, kommt nach Europa und helft uns. Die landen nach ein paar Tagen in einem Kerker, gerade so wie 2000 Jahre später Wurmbrand. Und da waren sie weggesperrt, da hatte man sie geschlagen, da waren sie eingesperrt. Und dann fragt man sich, kann das jetzt noch ein gutes Ende geben? Und das ist ja oft unsere Situation. Mitten in den Schwierigkeiten, mitten in den Problemen, da mögen wir manchmal gar nicht mehr hoffen. Da können wir an den großen Zusagen Jesu verzagen. Da können wir daran zweifeln. Und so mag es Paulus und Silas auch gegangen sein. In der Verfolgung, da kommen die Fragen, da drücken die Sorgen. Vielleicht gibt es dann auch Schuldgefühle. Wie war das mit dem Streit mit Barnabas? Ist das jetzt die Strafe Gottes? Und am Ende lesen wir, sie konnten aus dem Gefängnis herausgehen, sie konnten die Brüder und Schwestern trösten. Aber es ging durch den Streit hindurch, es ging durch die Orientierungslosigkeit hindurch, durch den unscheinbaren Anfang hindurch, durch die Belästigung hindurch, durch die Verfolgung hindurch. Und dann war da noch Sünde und Gebundenheit, da war dieser Kerkermeister, der plötzlich da hineinstürzt und fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und auch dieses Problem kann Gott lösen. Paulus verkündigt ihm das Evangelium, Glaube an Jesus. Und so geht das durch diesen ganzen Nebel, durch diese sich überschlagenden Ereignisse. Da war auch noch ein Erdbeben und alles mögliche andere ist da passiert. Durch all das führt der Herr hindurch. Und am Ende steht in Philippi eine Gemeinde. An die Gemeinde wird Paulus später einen Brief schreiben, einen Brief der Freude, der bis heute Millionen und Abermillionen Christen ermutigt. Gott kommt zum Ziel durch all die Schwierigkeiten des Lebens hindurch. Ihr Lieben, und das soll uns jetzt heute Abend auch Mut machen. Wir kennen unsere Geschichte nicht vom Ende her. Wir stehen ja noch mittendrin. Da sind die Corona-Maßnahmen in unserem Land und manche, die sagen, das ist nicht streng genug und andere, die sagen, ich halte es gar nicht mehr aus. Und Gott führt auch da hindurch. Da sind die Schwierigkeiten in unserer Familie. Vielleicht kommt ihr heute Abend hierher und da ist ein Streit noch gar nicht geschlichtet und Gott kann auch da hindurchführen. Da sind die Krankheitssorgen, das sind die finanziellen Sorgen und bei all den Fragen, an denen wir jetzt stehen, wissen wir nicht, wie es ausgeht. Aber Gott weiß, wie es ausgeht und er führt uns durch alles hindurch. Da ist auch in unserem Leben Bedrängnis, da ist vielleicht Schuld und Versagen, da ist bei mir Schuld und Versagen, vielleicht auch bei dir. Und Gott ist trotzdem mit seinem Latein und mit uns nicht am Ende. Ende gut, alles gut. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann entdecken wir ja überall diese Geschichten. Wir kennen die Josefs Geschichte von ihrem Ende, aber Josef hatte keine Ahnung, wie seine Geschichte ausgehen würde. Und Gott hat ihn durch alle Schwierigkeiten hindurchgeführt. Und am Ende seines Lebens kann Josef sagen, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und dann lesen wir durch die ganze Bibel. Und dann kommen wir an das Ende der Bibel. Und da sind die Menschen mit all ihren Fragen, mit all ihren Plagen, mit den Kriegen, mit den Erdbeben, mit den Katastrophen, die gekommen sind, die kommen und die noch kommen werden. Und dann heißt es in Kapitel 21, Vers 5, da kommt der Herr und spricht in das Ganze hinein und siehe, ich mache alles neu. Ende gut, alles gut. Ihr Lieben, mit Jesus und an seiner Hand wird alles gut. Wie dunkel auch heute dein Tag aussehen mag, wie schwierig es auch für die verfolgte Gemeinde aussehen mag, wie groß die Probleme auch in dieser Welt sein mögen, Gott führt durch alles hindurch. Und am Ende wird es sein wie am Anfang. Und siehe, es ist sehr gut. Wir gehören einem Gott, der Weg hat aller Wegen. Wir folgen einem Herrn, dem es nicht an Mitteln fehlt. Er kommt mit dir und mit mir, mit seinem Heilsplan in dieser Welt. Er kommt zum Ziel. Ende gut, alles gut. Lasst uns das festhalten als Hoffnung. Lasst uns das festhalten als gewisse Zuversicht. Lasst es uns nicht zulassen, dass uns die Dinge dieser Welt, die Ereignisse dieser Tage herunterziehen, sondern wir wollen aufsehen auf Jesus und uns daran erinnern. Er macht alles gut. Jetzt wollen wir ein Lied singen, das das einfach nochmal zusammenfasst. Das ist die Aufforderung aus Psalm 37. Befiehl dem Herrn deine Wege, befiehl du deine Wege, und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Peter, du bist gleich dran. Wir freuen uns, dass Peter Jassek gleich bei uns sein wird, über den Bildschirm zumindest. Er ist schon zugeschaltet. Er ist ein lieber Freund und Kollege und er hat einiges zu erzählen. Die Ereignisse, um die es jetzt geht, die haben sich in Afrika zugetragen, und zwar im Sudan. Und Peter wird gleich davon berichten. Wir haben die Situation, dass wir eigentlich in Afrika vom Westen bis zum Osten, vom Senegal bis in den Sudan hinein eine Bruchlinie haben. Darüber ist der Islam in all diesen Ländern stark. Unterhalb der Sahelzone sind dann animistische Länder oder christliche Länder, aber der Islam drückt immer stärker in den Süden. Und Peter Jassek ist immer wieder unterwegs gewesen, um verfolgten Christen in diesen Ländern zu helfen. Auf humanitärer Mission unterwegs war er dann auch auf dem Sudan, hat dort Geschwistern geholfen, medizinisch geholfen. Er wird uns davon berichten, und dann wurde er entdeckt. Und das ist das Thema jetzt heute Abend, gefangen mit dem IS. Peter ist aus der Tschechei, er spricht fließend Deutsch. Und davon könnt ihr euch gleich selber ein Bild machen. Peter, ich freue mich auf dich und wir sind gespannt, was du uns jetzt zu erzählen hast.
Also, vielen Dank. Guten Abend, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde der verfolgten Kirche. Es ist mir eine große Ehre, heute Abend mit Ihnen in Kontakt treten zu können. Zumindest auf diese elektronische Weise. Bitte entschuldigen Sie mein Deutsch. Ich bin seit fast 20 Jahren nicht mehr auf Deutsch aktiv. Nachdem ich unter der kommunistischen Diktatur in der Tschechoslowakei Verfolgung erlebt und vor 31 Jahren davon befreit worden war, habe ich es immer als großes Privileg angesehen, den verfolgten Brüdern und Schwestern zu dienen. Ich konnte verfolgte Gläubige treffen, interviewen und ihnen helfen, die nicht nur materielle Dinge verloren haben. Zum Beispiel ihr Haus wurde geplündert, verbrannt und zerstört. Ihre Autos wurden verbrannt und zerstört. Ich habe auch diejenigen getroffen, die ihre Geliebten verloren hatten. Eltern, Kinder, Brüder, Schwestern. Ich habe oft mit denen geweint, die weinen. Römer 12, 15. Aber ich hatte auch das große Privileg, verfolgte Gläubige zu treffen, die ich als Helden des Glaubens betrachte. Diejenigen, die auch Teile ihres eigenen Körpers verloren haben, weil sie ihren Glauben an den Herrn Jesus nicht leugnen wollten. Muslime werden von ihrem Gründer Mohammed beraten, um die nicht-muslimische Bevölkerung, die den Islam nicht akzeptieren will, durch Verstümmelung ihrer Körper einzuschüchtern. Das Buch Hadith rät ihnen eindeutig, den linken Arm und das rechte Bein derjenigen abzuschneiden, die sich widersetzen, den Islam akzeptieren. Ich hatte das Privileg, die Zeugnisse dieser Helden des Glaubens zu hören. Während des Interviews habe ich festgestellt, dass ihnen entweder der linke Arm oder das rechte Bein oder beides fehlte. Ich kann Ihnen sagen, dass mein persönlicher Glaube durch Ihre Zeugnisse ermutigt wurde. Also begann ich, andere Gläubige, die immer noch in Freiheit leben, mit diesen Zeugnissen zu ermutigen und riet ihnen, sich auf die Verfolgung vorzubereiten. Ich habe die heiligen Schriften benutzt, die über die Verfolgung von Christen sprechen, wie zum Beispiel Johannes 15, 18 bis 21, wo wir reden. So euch die Welt hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich habe euch von der Welt erwählt, darum hasst euch die Welt. Gedanket an mein Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer denn sein Herr. Haben sie mich verfolgt, sie werden auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Verfolgung ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens derer, die durch eine neue Geburt Bürger des himmlischen Königreichs geworden sind. Genau darüber spricht auch Apostel Paulus in der 2. Timotheus 3, 12. Und alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen Verfolgung leiden. Also wie konnte ich überrascht sein, als ich andere auf die Verfolgung vorbereitete, als die Verfolgung wieder in meinem eigenen Leben stattfand? Im Dezember 2015 machte ich eine kurze Routinereise nach Khartoum im Sudan, um die Verfolgung einzelner Gläubiger sowie ganzer christlicher Konfessionen zu dokumentieren. Ich wurde jedoch von der geheimen Polizei angehalten, als ich bereits Brotkarten für meine Heimflüge in der Hand hatte. Sie betrachteten mich als Spion und verhafteten mich, verhörten mich fast 24 Stunden lang und sperrten mich ein. Nach 4 Monaten wurde ich vor den Richter gebracht und hörte, dass ich wegen Spionage und des Versuchs, das Regime im Sudan zu stürzen, mit einer Todesstrafe konfrontiert wurde. Ich hatte keine Ahnung, dass jemand das Regime im Sudan in 4 Tagen stürzen kann. Nach 14 Monaten wurde ich in Anführungszeichen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Gott sei Dank wurde ich innerhalb eines Monats nach der Erklärung der lebenslangen Haftstrafe freigelassen. Aber ich muss Ihnen nicht die ganze Geschichte erzählen, denn Sie können sie jetzt in meinem neuen veröffentlichten Buch Gefangen mit dem IS mit dem Untertitel Glaube leben im Angesicht des Terrors lesen. Deshalb würde ich mich nur auf die 3 wichtigsten Lektionen konzentrieren, die ich während dieser 445 Tagen im Gefängnis gelernt habe. Also die erste Lektion, ich habe es genannt, die Stärke des Herrn in meiner Schwäche. Siehe 2. Korinther 12, 10, wo Paulus schreibt, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Die ersten 2 Monate verbrachte ich in einer Zelle mit 6 IS-Mitgliedern. Aufgrund von Unterernährung habe ich in den ersten 2 Monaten 25 Kilo abgenommen. Abgesehen davon habe ich aufgrund innerer Blutungen fast die Hälfte meines Blutes verloren. Meine Mitgefangenen hatten mehrere Exemplare des Korans. Sie beteten entweder, lasen den Koran oder schliefen. Ich durfte tagsüber nie schlafen. Da ich stark anämisch war, wurde mein Gehirn von Hypoxie befallen. Ich war enttäuscht und konnte mich nicht an die heiligen Schriften erinnern, die ich in jungen Jahren auswendig gelernt hatte. Meine Hauptsorge war nicht, dass ich sterben würde, sondern dass ich meinen gesunden Verstand verlieren könnte. Ich war sowohl körperlich als auch emotional am Ende meiner Kräfte. Und in dieser Situation wurde mein persönlicher christlicher Glaube von diesen jungen, hochgebildeten, stolzen muslimischen Extremisten herausgefordert. Sie kamen aus verschiedenen Ländern wie dem Sudan, Libyen, Ägypten, Somalia, Jemen und Pakistan. Einige von ihnen haben sogar in Europa studiert. Sie waren Ärzte, Ingenieure, IT-Spezialisten sowie Imame. Einer von ihnen, ein junger libyscher Mann, war ein persönlicher Leibwächter von Osama bin Laden. Er wurde von allen anderen Muslimen hoch respektiert und als Mann des Schwertes bezeichnet. Erst nachdem er unsere Zelle verlassen hatte, fand ich heraus, warum sie ihn mit diesem Titel anriefen. Er war nämlich einer der Mörder, die im Februar 2015 die 20 koptischen, ägyptischen und einen afrikanischen Christen an der libyschen Küste enthauptet haben. Er bedrohte mich selbstverständlich auch und zeigte anderen, wie sie einen Mann mit einer starken Angelschnur töten konnten, die er heimlich in seiner Tasche verstecken hatte. Also zuerst fingen sie an, meine Bewegungsfreiheit in der Zelle einzuschränken. Später verleumdeten sie mich mit schlechten Namen, schlugen mich und folterten mich. Ich durfte kein Gespräch alleine beginnen. Ich sollte nur ihre Fragen beantworten. Also ich betete und bat den Herrn, mir bei der Beantwortung ihrer Fragen die richtigen Worte zu geben, damit ich das Evangelium mit ihnen teilen konnte. Unser Herr sagte uns in Matthäus 5, 39, schlägt dich einer auf die rechte Wange, so halte ihm auch die andere hin. Ich wurde oft ins mein Gesicht geschlagen. Ich kann Ihnen ehrlich sagen, ich war es nicht, der die andere Wange Ihnen hinhalten konnte. Es war Christus in mir, der es schaffen konnte. Ich habe viel gebetet, dass unser Herr Jesus sich Ihnen als Herr, Retter und Gott offenbaren möge. Als ich meinen körperlichen und emotionalen Stärken wirklich auf den Grund ging und mit mir Sorgen um meine geistige Gesundheit machte, hatte ich das Gefühl, dass ich mich mit einigen Worten beschäftigen, die Sinn machten. Dann erinnerte mich der Heilige Geist an den Abschnitt aus dem 4. Kapitel der Offenbarung, in dem wir über die 4 Lebewesen lesen. Diese 4 Lebewesen erhöhten den Namen des Herrn durch einfaches Wiederholen. Wir reden dort, Tag und Nacht sie rufen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der war, der ist, der kommen wird. Offenbarung 4, 8. Also sagte ich mir, wenn sie es Tag und Nacht für die Ewigkeit schaffen, warum könnte ich dann nicht versuchen, es eine Stunde lang zu wiederholen? Könnte ich es für den ganzen Tag, die ganze Woche oder den ganzen Monat wiederholen? Ich habe den Text erweitert, indem ich den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist gepriesen habe. Nachdem ich dies die ganze Woche lang getan hatte, begann sich die Situation in unserer Zelle dramatisch zu ändern. sowohl mein Sinn als auch mein Herz begannen, den himmlischen Frieden zu erfahren, den allen Verstand übersteigt. Gleichzeitig verschlechterte sich jedoch die Einstellung meiner Mitgefangenen zu mir dramatisch. Sie suchten nach jeder Möglichkeit, mich zu schlagen und kamen schließlich auf die Idee, mich mit dem Waterboarding zu foltern. Aber der Herr Jesus vereitelte jedoch ihre Absichten und befreite mich aus unserer Zelle gleich im letzten Moment vor Beginn der Folter durch Waterboarding. Also ich kann sagen, wenn wir also absolut schwach und ermüdigt sind, können wir sehen, wie die Stärke des Herrn durch uns fließt. Wir können dem Bösen nur in der Stärke des Herrn begegnen. Jetzt sind wir zur zweiten Lektion gekommen. Kraft des Gebets, habe ich diese Lektion genannt. Ich konnte in den ersten 5 Monaten keine Bibel haben. Deshalb hat sich mein Gebetsleben sehr vertieft. Das Gebet war eigentlich meine einzige Kraftquelle. Tagsüber wechselte ich hauptsächlich meine Position in einer unbequemen Sitz- oder Stehposition. Weil meine muslimischen Mitgefangenen den größten Teil des Tages schliefen, wenn sie nicht nur den Koran gelesen oder gebetet hatten, waren sie nach ihren letzten Abendgebeten gegen 8:30 immer noch sehr lebhaft. Das Nachtleben in der Zelle, in dem sie lautstark Spaß hatten, oft auf meine Kosten, dauerte oft bis spät in die Nacht, manchmal auch in den Morgen. Zu meiner großen Überraschung konnte ich mich gleich nach 21 Uhr auf den Boden legen, mich mit meiner Decke bedecken und friedlich einschlafen, ohne zu wissen, wann sie mich mit einem Holzstab schlagen, mein Gesicht schlagen oder mich mit den Beinen treten könnten. Ich habe oft geschlafen, ohne bis 4 Uhr morgens aufzuwachen. Am Morgen hatte ich mindestens eine halbe Stunde Stille und Gebet, bevor der Muezzin die anderen zu ihren ersten Morgengebeten weckte. Jeden Morgen war ich dem Herrn sehr dankbar für diesen stärkenden Schlaf. Mehrere Monate lang hatte ich keine Ahnung, was hinter dieser unverdienten Gnade steckte. Als ich nach ungefähr 3 Monaten Gefängnis Briefe von meiner Familie erhalten konnte, verstand ich. An dem Tag, als ich nicht von meiner Reise in den Sudan zurückkam, gab meine Familie dies in der Kirche bekannt. Die Gebetskette begann sofort und nach 3 Wochen begann die Fastenkette. In unserer kleinen Gemeinde von etwa 100 Leuten gab es keinen Tag, an dem mindestens eine Person nicht fastete und für mich betete. Außerdem verwenden wir in unserer Kirche eine Gebetsapplikation, die Brüder und Schwestern auf ihren Smartphones installiert haben. Die Teilnehmer dieser Applikation haben vereinbart, dass jeden Tag um 20 Uhr seine üblichen Abendaktivitäten unterbricht und eine Stunde lang inbrünstig für mich betet. Und jetzt eine wichtige Information. Der Unterschied der Zeitzonen zwischen der Tschechischen Republik und dem Sudan beträgt plus eine Stunde. Also Mitglieder unserer Gemeinde beteten jeden Abend von 21 bis 22 Uhr für mich. Dank ihrer inbrünstigen Gebete konnte ich jeden Abend nach 21 Uhr inmitten der Feinde des Evangeliums friedlich einschlafen. Als ich den Grund für meinen Schlaf herausfand, wurde ich zuerst vom Heiligen Geist verurteilt. Wie oft hat mich jemand für ihn oder sie zu beten? Und ich antwortete nur mir einem typischen christlichen sozialen Satz. Ja, ja, ich werde dich in meinen Gebeten behalten. Aber vielleicht habe ich nur ein- oder zweimal gebetet, aber dann bin ich fertig. Als ich jetzt im Gefängnis war, verstand ich, wie wichtig es ist, diese Gebetsverpflichtung einzuhalten. Deshalb habe ich mich verpflichtet, nach meiner Entlassung aus dem Gefängnis die Gläubigen, die immer noch in Freiheit leben, zu ermutigen, inbrünstig für unsere verfolgten Brüder und Schwestern zu beten. Wir dienen einem allmächtigen, allengegenwärtigen und allwissenden Gott, der den verfolgten Brüdern und Schwestern allein helfen kann. Er braucht uns gar nicht. Er möchte jedoch, dass wir für unsere Geschwister beten, weil unser Herr ein liebender Herr und ein Herr der Gemeinschaft ist, möchte er von uns hören und unsere Gebete beantworten. Jetzt kommen wir zur dritten Lektion. Die Souveränität unseres Herrn. In den ersten 4 Monaten waren meine Gebete sehr egoistisch. Ich betete um meine Freilassung, damit ich meine Lieben so schnell wie möglich treffen konnte. Nach 4 Monaten wurde ich jedoch nicht freigelassen, sondern in ein zweites Gefängnis verlegt, wo die Bedingungen noch schlechter waren als im ersten. Eines Abends waren bereits mehr als 30 von uns in einer 25 Quadratmeter großen Zelle zusammengesperrt, als weitere 12 neue Gefangene hereingebracht wurden. Es handelte sich um eritreische Jugendliche, meist zwischen 14 und 18 Jahren, die von der sudanesischen Polizei festgenommen wurden, als sie illegal die sudanisch-libysche Grenze überquerten. Damals, der Heilige Geist hat mich klar geführt: Setz dich zu ihnen und predige ihnen das Evangelium. Ich gehorchte dem Heiligen Geist und durchbrach das überfüllte Gefängnis näher zu den eritreischen Flüchtlingen. Sie hörten meinem Zeugnis und den Worten des Evangeliums aufmerksam zu. Schließlich beteten alle 12 jungen Männer mit mir und gaben ihr Leben dem Herrn Jesus. Wir verbrachten den Rest der Nacht in einer freudigen Diskussion über ihr neues Leben in Christus. Am nächsten Morgen riefen sie alle 12 eritreischen Flüchtlinge aus der Zelle zurück und brachten sie in ein unbekanntes Gefängnis. Ich habe sie nie wieder gesehen. Der Herr Jesus öffnete jedoch meine geistigen Augen. Ich musste 4 Monate lang und einen Tag im Gefängnis sein, damit diese jungen Leute durch mich an das Evangelium glauben konnten. Von da an begann ich furchtlos allen anderen, überwiegend muslimischen Mitgefangenen, das Evangelium zu predigen. Dies ist im Sudan natürlich verboten, weshalb ich von den Wachen dafür bestraft wurde, dass sie mich in Einzelhaft gebracht haben. Für mich war es jedoch eher eine Befreiung. Nach einer Woche in Einzelhaft und nach 5 Monaten im Gefängnis insgesamt erhielt ich ähnlich die Bibel von einem Mitarbeiter der tschechischen Botschaft. Ich fing sofort an, die Bibel zu lesen. Auf meinem Fenster stehend, von morgens bis abends, als Tageslicht, auf die Seiten der Bibel fiel. In 3 Wochen las ich die Bibel von der Genesis bis zur Offenbarung. Ich war so durstig nach dem Wort Gottes. Der Heilige Geist begann mir Gottes Wort auf ganz neue Weise zu öffnen. 3 Monate lang machte ich mir heimlich Notizen aus diesem privaten Bibelstudium, vom Heiligen Geist geleitet wurde. Nach 3 Monaten in Einzelhaft, nach 8 Monaten im Gefängnis insgesamt, begann ich schließlich der lang erwartete Prozess. Deshalb mussten wir in ein anderes Gefängnis verlegt werden. Wir wurden zum Al-Huda-Gefängnis gebracht, das sich mitten in der Wüste befand, ungefähr 2 Stunden von Khartoum entfernt. Die Kapazität dieses Gefängnisses betrag etwas 10.000 Gefangene. Sie brachten mich in eine Zelle mit 100 anderen Gefangenen. Die Bedingungen in diesem Gefängnis waren vielleicht die schlechtesten von allen. Dieses Gefängnis war jedoch in mancher Hinsicht einzigartig. Zum ersten Mal konnten die muslimischen Gefangene Zelle hier verlassen, um in Moscheen zu beten, von denen es unzählige im Gefängnis gab. Die Gefängnisverwaltung richtete eine Zelle für nicht-muslimische Gefangene ein, die als Gefängniskapelle diente. Am ersten Tag kamen die Ältesten der Kapelle, um uns zu einem Gottesdienst einzuladen. Deshalb besuchte ich die Kapelle zusammen mit 2 Mitgefangenen, Pastoren der sudanesischen Kirche Christi. Wir wurden sofort gebeten zu predigen und ich verstand plötzlich, warum der Heilige Geist mich 3 Monate lang auf diesen 6-monatigen Dienst in der Gefängniskapelle vorbereitet hatte. Wir haben das Evangelium Menschen gepredigt, die äußerst deprimiert, verzweifelt und enttäuscht waren und alle Hoffnung in diese Welt verloren haben. Wir könnten erleben, wie diese Menschen ihr Leben Christus übergeben und durch das am Kreuz vergossene Blut Christi mit Gott versöhnt werden. Die Zahl der Besuche der Gefängniskapelle hat sich in den 6 Monaten unseres Dienstes etwa verzehnfacht. Sagen Sie mir, Brüder und Schwestern, jetzt, welches der Menschen sich den folgenden Plan einfallen lassen könnte. Mich zuerst 5 Monate lang ohne das Wort Gottes zu lassen, um mein Gebetsleben zu vertiefen und meinen Glauben zu stärken. Dann gab er mir eine Bibel und bereitete mich 3 Monate lang intensiv auf einen 6-monatigen fruchtbaren Gefängnisdienst vor. Nur Gott konnte einen solchen Plan vorbereiten. Wenn Sie mein Buch lesen werden, können Sie schon auf den ersten Seiten sehen, wie der Herr Jesus mich auf übernatürliche Weise durch einen Traum 2,5 Jahre zuvor auf meinen Aufenthalt im Gefängnis vorbereitet hat. Ich hatte vor, nur 4 Tage im Sudan zu verbringen. Der Herr verwandelte diese 4 Tage jedoch in 445 Tage, an denen ich das Evangelium mit den muslimischen Extremisten, anderen säkulären Muslimen, Heiden sowie nominellen Christen teilen konnte. Nach Jesaja 55, 8 bis 10 sind Gottes Wege und Gedanken mit uns viel höher als unsere. Wir dienen einem souveränen Herrn. Meine lieben Brüder und Schwestern, lassen Sie mich mit einer Herausforderung abschließen. Lassen Sie uns verpflichten, dass wir für unsere verfolgten Brüder und Schwestern beten. Apostel Paulus gab uns in Epheser 6, 18 bis 20 eine klare Anweisung, wie wir für die verfolgten Gläubigen, insbesondere für die Gefangenen, beten sollen. Wir reden dort. Wacht noch dazu in anhaltendem Gebete für uns Heiligen, für alle Heiligen und auch für mich, damit mir das rechte Wort verlieren werde, wenn ich meinen Mund auftun soll, um freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Botschafter ich trotz der Fesseln bin, damit ich freimütig darüber rede, wie die Pflicht mir es gebietet. Epheser 6, 18 bis 20. Wir waren auch Botschafter des Evangeliums in Fesseln. Immer wenn ich an einen anderen Ort im Gefängnis gebracht wurde, war ich an meinen Händen und manchmal auch an meinen Füßen gefesselt. Die Eskorte bestand immer aus 6 schwer bewaffneten Mitgliedern des Geheimdienstes. In 2. Timotheus 2,9 schreibt Apostel Paulus: Für dieses erdulde ich Leiden, selbst Fesseln wie ein Verbrecher. Doch Gottes Wort lässt sich nicht fesseln. Also wir können sagen, dass die gute Nachricht lässt sich nicht fesseln. Amen.
Peter, ganz herzlichen Dank für deine Worte, dass du uns mit hineingenommen hast in dein Erleben und auch das, was du dort im Sudan gelernt hast. Wir wollen jetzt noch hier miteinander beten. Wir werden beten auch für dich, aber auch für die Geschwister im Sudan und für Christen weltweit im Gefängnis. Aber dir ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe Grüße auch an deine Familie und Gottes Segen euch.
Ja, vielen Dank. Gern geschehen. Ja, auf Wiedersehen.
Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du der souveräne Herr bist. Du baust dein Reich allen Schwierigkeiten zum Trotz. Und das durfte auch Peter Jacek erfahren, dessen kurze Reise in den Sudan zu so einem Albtraum wurde. Und dann hast du ihn doch dort gesegnet. Du hast dort im Gefängnis seinen Glauben gestärkt. Du hast ihn ermutigt, zu einem Beter zu werden. Und du hast ihn gelehrt, dass diese Platzanweisung auch eine Platzanweisung war, die du zum Segen für andere hast nutzen können. Und ich bitte, Herr, dass wir das von Peter lernen und dass wir das auch verstehen, dass da, wo du uns hingestellt hast, auch in unseren Schwierigkeiten und Herausforderungen, dass da der Platz ist, wo wir als deine Zeugen wirken dürfen. Und wir haben gehört, welche Gnade das Gebet ist und dass du ein Gott bist, der Gebet erhört. Und wir wollen beten für Christen im Sudan, dass du deine Gemeinde dort stärkst. Und ich bitte für Christen im Gefängnis, Herr, dass du sie tröstest und ermutigst, dass du bei ihnen bist am Abend, dass sie einen gesegneten Schlaf haben dürfen, dass du ihnen Gewissheit gibst, dass du, der Herr, bei ihnen bist, dass du bei ihren Lieben bist und bei den Familien der Gefangenen und dass du selbst noch im Gefängnis, auch heute, deine Gefangenen dazu gebrauchen mögest, anderen den Weg zu dir zu weisen. Wir denken an die vielen Christen weltweit, die bedrängt und verfolgt werden. Und wir bitten dich, Herr, erbarme dich über sie. Aber erbarme dich auch über die Verfolger. Auch Paulus hat das erlebt, dass er ins Gefängnis kommen musste, um diesen Kerkermeister zu dir zu führen. Und so wollen wir auch heute vertrauen, Herr, dass Gefängniswärter, Verfolger, ja sogar Terroristen herübergewonnen werden können zu dir und deinem Evangelium. Wollen dich auch bitten, Herr, für unser Land, wo so viel Hartherzigkeit ist und Ablehnung deinem Wort gegenüber. wo so die letzten christlichen Spuren langsam verblassen. Herr, dass du noch einmal einen Hunger schenkst, auch in unserem Land, nach deinem Wort. Ein Wiederhören auf dich, ein Widerrufen zu dir. Herr, wir wollen uns beugen, auch in der Schwierigkeit, in der wir stehen, mit der Krankheitsnot, und dich anrufen, dass du Schuld vergibst und dass du Gericht vorbeiziehen lässt, dass du dich noch einmal erbarmst, auch über dieses Land, dass du ein Hören schenkst auf dein Wort, Buße und Umkehr. Wir danken dir, Herr, dass wir alles, was uns bewegt, in das Gebet zusammenfassen dürfen, das du uns gelehrt hast. Wir wollen gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.